China dominiert den Weltmarkt für Lithium-Ionen-Batteriezellen. Doch die Abhängigkeit von China ist womöglich noch viel größer, als man vermuten würde. Wie groß und warum? Darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Also los geht's!
Ja, dass China eine enorm wichtige Rolle auf dem Markt für Batteriezellen spielt, ich glaube, das überrascht eigentlich kaum jemanden. Allerdings ist es nicht nur so, dass die Chinesen die Zellproduktion dominieren, sondern auch große Teile der Vorkette.
Wie groß dieser Einfluss ist, das hat Professor Dr. Simon Lux von der Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle, kurz FFB, untersucht, der heute bei uns zu Gast ist. Hallo erstmal.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben es ja angekündigt. Also die Frage ist, sind wir den Chinesen sozusagen ausgeliefert, was Lithium-Ionen-Batterien angeht, oder bestehen irgendwie Chancen, da noch unabhängiger zu werden?
Also vorne einmal weg, die positive Nachricht ist auf alle Fälle, es bestehen Chancen, unabhängiger zu werden. In Europa haben wir die Ressourcen, wir haben das Know-how und wir haben die Technologie, um selber Batteriezellen herzustellen. Jetzt kommt aber das große Aber. Im Moment sind wir von China sehr stark abhängig. Nicht nur bei den Zellen selber, sondern eben auch bei den Vorprodukten. Und das war das Ziel unserer Studie, herauszuarbeiten, wo wir wirklich stehen im Moment, wo die Fabriken stehen, aber auch wem die Fabriken gehören. Weil das haben sich noch nicht viele angeschaut. Eine Fabrik, die vielleicht in Thailand, in Malaysia, in Indien oder wo auch immer auf der Welt steht. Wem gehört die und wer kontrolliert die? Und wenn wir dann zusammen addieren, die Fabriken, die in China stehen und die Fabriken, die von chinesischen Unternehmen im Ausland kontrolliert werden, dann ergibt sich eigentlich das wahre Bild der Abhängigkeit.
Wie genau sieht denn da eigentlich die Lieferkette aus? Also wo setzt man da an und wo hört man auf? Oder wo haben Sie in Ihrer Studie angefangen und letztendlich aufgehört, das zu untersuchen?
Also wir haben ganz klassisch angefangen bei der Mine. Man braucht die Metalle, man braucht die Materialien aus der Erde. Die muss man aufbereiten, raffinieren, Vorprodukte machen. Und dann sind wir bis zur Zellfertigung gegangen. Das heißt, wir haben uns wirklich von der Mine bis zum Ausgang der Fabrik der Zellfertigung die komplette Lieferkette angeschaut.
Und welche Daten wurden da dann erhoben auf diesem ganzen Weg?
Genau, also natürlich die wichtigsten Produzenten, die wichtigsten produzierenden Ländern, die Kapazitäten, wer kontrolliert was. Das heißt nicht nur, wo steht die Fabrik geografisch, steht die in Münster, steht die in München, steht die in Bangladesch, sondern wem gehört die Fabrik? Ist es dann ein deutsches Unternehmen, ein Schweizer Unternehmen, ein amerikanisches Unternehmen? Und dadurch haben wir eben die zwei Netzwerke gebaut. Einmal das einfache Netzwerk, wo liegt geografisch die Lieferkette? Und dann das zweite Netzwerk, wem gehört die Lieferkette?
Das stelle ich mir jetzt ziemliche Sisyphus-Arbeit vor. Ich meine, das mag jetzt in Europa vielleicht noch einfach funktionieren, vielleicht auch in den USA, aber wenn ich jetzt denke, irgendwo eine Mine, irgendeine Verarbeitungsanlage, die vielleicht in Afrika steht, die einem Sub-Sub-Sub-Unternehmen eines bestimmten Herstellers aus China gehört, wie kommt man da überhaupt dran? Muss man da viel googeln oder Google Earth irgendwie bemühen oder wie sind Sie da vorgegangen?
Also wir haben sowieso schon eine Datenbank aufgebaut, alle Produktionsstätten mit GPS-Koordinaten und der Name der Produktionsstätte. Und dann musste man natürlich in Börsenberichte schauen, in Google schauen, in Reuters schauen etc. Das Gute ist, der westliche Teil der Lieferkette ist relativ gut nachvollziehbar. Also wenn Sie jetzt über Rio Tinto oder Glencore denken, die müssen natürlich alle Beteiligungen im Börsenbericht offenlegen. Aber gleichzeitig ist auch interessant, in den chinesischen Börsenberichten findet man auch sehr viele dieser Informationen, muss man übersetzen lassen oder man hat jemanden, der Chinesisch spricht. Aber meistens bekommt man diese Informationen, wenn man lang genug gräbt und die Übersetzungstools gut benutzt, sozusagen.
Und was hat sich da jetzt rausgestellt? Ist die Dominanz von China, wo ist die am stärksten oder ist es eigentlich flächendeckend durch die ganze Produktionskette?
Genau, ich würde Ihre Frage mit einer kurzen Einleitung beantworten. Es gibt generell bei Lithium-Ionen zwei große Chemieklassen sozusagen. Das wäre das Lithium-Eisenphosphat Und das wären die Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid-Kathoden. Anode ist eigentlich immer relativ gleich. Und was wir in unserer Studie ganz klar gefunden haben, ist, dass gerade beim Lithium-Eisenphosphat hier die Abhängigkeit von China extrem hoch ist. Das Lithium-Eisenphosphat ist die etwas energieärmere Chemie, etwas sozusagen sichere Chemie, intrinsisch etwas sicherer als NMC, also Nickel-Mangan-Kobalt-basierte Chemien. Das ist viel in Heimspeichern, in großen Stationärspeichern, aber auch in vielen E-Autos verbaut. Und dort sind wir zu über 98% von China abhängig. Mhm. Und das zieht sich vom Material bis hin zur fertigen Zelle. Besonders bemerkbar bei Lithium-Eisenphosphat ist natürlich die Zellproduktion. Die ist sehr stark in China, aber auch, das haben Sie richtig schon erkannt, die Vorstufenproduktion. Das heißt, das Eisen, das Phosphor, das bekommt man im Rest der Welt. Aber wie von diesem Eisenphosphor zu der Vorstufe des Lithium-Eisenphosphat, zum Lithium-Eisenphosphat-Pulver und dann zur fertigen Batteriezelle bekomme, das ist sehr stark von China dominiert.
Mhm. An der Stelle vielleicht der Hinweis, wer sich dann noch mehr informieren möchte über die verschiedenen Zellchemien. Dazu hatten wir in der letzten Podcast-Folge, also in der 110, Professor Fichtner zu Gast, der da tiefere Einblicke nochmal gegeben hat.
Genau. Ja, jetzt haben wir gerade über LFP, also Lithium-Eisenphosphat, gesprochen. Und ist es dann auch so, dass China die Ausgangsstoffe sich quasi sehr strategisch da auch die Minen gesichert hat oder Minenanteile? Oder wie kann man sich da diese Besitztümer vorstellen? Sind das dann wirklich chinesische Unternehmen, die das meinetwegen in Afrika oder Südamerika oder wo auch immer fördern? Oder sind die Rohstoffe auch einfach lokal in China gelegen, sodass sie sowieso im eigenen Land sind?
Also da ist die Antwort nein. Also die Rohstoffe sind, ich sage immer spaßeshalber, demokratisch über den Globus verteilt. Natürlich nicht gleich, aber irgendwo liegt was in der Welt, einmal stärker, einmal weniger. Und die chinesischen Firmen beteiligen sich da über Joint Ventures, über eigene Minen etc., über Abnahmeverträge. Also gerade bei Lithium-Eisenphosphat brauchen sie etwas mehr Lithium pro Kilowattstunde. Das zu erklären würde sehr tief gehen, aber nehmen Sie einfach mit. Sie brauchen etwas mehr Lithium pro Kilowattstunde pro Kilometer Reichweite. Deswegen ist dort das Lithium als Rohstoff sehr wichtig. Und die chinesischen Unternehmen kaufen sich dann sehr stark bei südamerikanischen Minen ein, bei südamerikanischen Minenbetreibern, haben Abnahmeverträge mit denen, um sich das Lithiumcarbonat meistens oder Lithiumhydroxid aus Südamerika zu sichern und dann die weitere Aufbereitung in China durchzuführen. Und es gibt hier keine einfache Antwort, weil je nach Land ist es entweder ein Joint Venture oder die Chinesen oder Asiaten dürfen eigene Firmen aufbauen, aber sie versuchen über die verschiedensten Wege, sich die Lieferkette zu kontrollieren. Das beste Beispiel ist BYD, der chinesische Autohersteller, ist ein super Beispiel für eine vertikal integrierte Firma. BYD hat Anteile von den Minen bis zum Auto. Und das ist wirklich einzigartig, dass er sich komplett integriert. Viele europäische, amerikanische Hersteller kaufen Absatzverträge, machen Rohstoff-Contracts etc. BYD wirklich geht über die komplette Wertschöpfungskette von Mine, Raffinerie, Pulverproduktion, Zellproduktion, Autoproduktion, bis jetzt sogar zu ihren eigenen Schiffen. Die bauen sie nicht, aber sie kaufen ihre eigenen Schiffe, um die Elektroautos um die Welt zu schiffen.
Ja, das wäre in etwa so, als wenn sich im Prinzip irgendwie VW, BMW um die Minenarbeit sozusagen kümmern, irgendwo in Südamerika. Allein, dass jetzt auch deutsche Unternehmen sich die Rohstoffmengen in den letzten Jahren gesichert haben, das ist ja jetzt auch schon länger her, dass man dann angefangen hat, selber das einzukaufen, war ja eigentlich schon ein enormer Schritt, den es vorher so nie gab, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, deutscher Hersteller anfängt, Aluminiumminen oder Anteile, Abnahmemengen sich zu sichern. Das ist ja eigentlich immer die Aufgabe dann des Lieferanten, der das Blech oder was auch immer liefert, so zumindest zu meinem Kenntnisstand dazu.
Hm. Wie stark ist denn dann aber insgesamt die Abhängigkeit? Also es ist ja eine Sache, dass man sagt, okay, 95% der Firmen, die jetzt praktisch in der Produktion sind, werden aktuell von chinesischen Firmen gesteuert oder besessen. Aber es kann ja auch eine bewusste Entscheidung sein, dass ich sage, okay, ich kaufe das halt von der chinesischen Firma, das ist günstiger, aber ich könnte es auch selber machen, wäre dann halt teurer, also mache ich es nicht. Oder ist es da wirklich eben so eine Abhängigkeit im Sinne von, ich kann es gar nicht selber?
Also ich würde die Frage so beantworten, ich kann es selber. Wir haben in Europa die Qualitäten, die Menschen und die Technologien, um es zu machen, aber wir machen es im Moment wahrscheinlich nicht zum selben Preis oder zu denselben Kosten, besser gesagt. Und da ist eben die Frage, sind die Kosten oder die Preise, die die chinesischen Unternehmen im Moment aufrufen, reale Preise oder sind es subventionierte Preise? Hm. Wollen die sich Weltmarktanteile sichern? Zahlen die die richtigen Rohstoffkosten? Und wenn sie jetzt ein Elektroauto auf den Markt bringen wollen und die Batterie ist die teuerste Komponente und jemand bietet die ihnen aus China um 15, 20, 30% billiger an als aus Korea, Japan oder aus Europa, als Geschäftsmann werden sie die Zelle dann aus China kaufen. Hm. Und das ist im Moment die Situation.
Ja, das kann man ja wirklich sehr gut beobachten. So am Anfang, das Anfang heißt so vor, ich sag mal, vielleicht 10 Jahren, da war eigentlich waren die Koreaner noch sehr dominant. Aus Europa gab es da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich irgendwas. Panasonic war noch groß, aber eigentlich vor allem durch Tesla. Und die Chinesen waren noch oder wurden noch sehr skeptisch beäugt. Da haben, die haben ja hier in Europa noch gar keine Rolle gespielt. Und inzwischen hat sich das ja komplett gedreht, dass selbst bei Premium-Herstellern chinesische Firmen die Zellen liefern. Und die Dominanz hat sich auf jeden Fall deutlich verschoben. Und das nur, wenn wir jetzt hier auf Europa gucken. In China sieht es sicherlich nochmal ganz anders aus. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich so gut wie gar kein Auto, was in China produziert wird, was nicht mit chinesischen oder in China produzierten Zellen unterwegs ist. Und die Amerikaner versuchen das ja auch so ein bisschen zu fördern durch die Fördermaßnahmen, die man halt nur bekommen kann, wenn dann auch Komponenten wie die Zelle in den USA gebaut werden. Deswegen haben ja auch beispielsweise die Koreaner angefangen, da Zellfabriken zu errichten. Ein kleines bisschen geht es ja auch in die Richtung hier mit den Importzöllen, wo man ja dann zwar direkt die Autohersteller belegt, aber ja indirekt auch die Preise damit so ein bisschen korrigieren will, was ja vielleicht auch auf die ja vielleicht subventionierten Batterien zurückgehen. Sind das so geeignete Maßnahmen, um sich da ein bisschen abzuschotten? Halten Sie das für sinnvoll, dass man sagt, okay, wir legen halt überall Strafzölle rauf und wenn die Zellen in China gebaut werden, dann müssen die nochmal 20% mehr kosten, wenn sie nach Europa kommen? Oder was wären vielleicht da geeignetere Maßnahmen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich bin ein sehr großer Verfechter des fairen Wettbewerbs. Importzölle sind eine der Möglichkeiten, einen fairen Wettbewerb herzustellen. Die Carbon Border Adjustment Measures oder TAX wäre eine andere, dass man auch über den Strompreis und den CO2-Ausstoß die Importe angleicht. Es wäre aber die Möglichkeit, eine eigene geförderte europäische Wertschöpfungskette aufzubauen. Also die Antwort ist nicht einfach. Importzölle können ein Teil der Lösung sein, aber werden nicht das Problem als einziges lösen. Also es muss generell der Aufbau in Europa gefördert werden. Es muss aber auch gleiches Spielfeld für europäische Firmen und chinesische Firmen geschaffen werden. Und das hat dann viele Komponenten von der Energieversorgung über die Forschungsförderung, über die Rohstoffverfügbarkeit. Und diese verschiedenen Maßnahmen müssen zusammenspielen. Ich glaube, rein mit Importzöllen werden wir das nicht lösen. Es wird nur teuer für den Konsumenten, ohne dass wir wirklich unsere eigene Wirtschaft, unsere eigene Lieferkette aufbauen. Hm.
Lohnt sich denn dann überhaupt noch bei jetzt Technologien, die in China schon praktisch perfektioniert wurden, wie LFP, da in Europa parallel was aufzubauen? Oder ist es vielleicht sinnvoller, dann auf gleich die nächste zu erwartende Zellchemie zu setzen oder Technologie, sei es jetzt Natrium-Ionen oder vielleicht Festkörperbatterie oder sonst welche Innovationen, die da vielleicht noch in der Pipeline sind?
Ja, diese Überhol- oder auf Englisch Leapfrogging-Strategie wird immer wieder diskutiert. Ich gebe immer ein einfaches Beispiel. Ich habe 2 kleinere Kinder zu Hause. Hm. Die sind auch nicht aufgestanden und sind Marathon gelaufen. Hm. Die haben krabbeln gelernt, die haben gehen gelernt, die haben laufen gelernt. Vielleicht laufen sie einmal einen Marathon. Und wir sehen das auch in unseren Patent- und IP-Analysen. Viele der Technologien, der neuen Technologien, bauen auf bestehende IP-Portfolios, Technologie-Portfolios auf. Das heißt, wenn wir wirklich überholen wollen müssten wir riesige Mengen in die nächste Technologie investieren, um das aufzubauen. In meinen Augen, und diese Diskussion führe ich gerade mit einigen amerikanischen Kollegen, in meinen Augen müssen wir die jetzige State-of-the-Art-Technologie aufbauen, aber schon mit der nächsten Technologie im Hinterkopf. Also reine Copy-Based-Approach wäre das Falsche. Aber wir müssen wissen, wie funktioniert es jetzt, wie funktioniert es jetzt richtig gut, dass wir das dann weiterentwickeln können. Und wie gesagt, in vielen Fabriken in China stehen europäische Maschinen. Wir haben auch europäische Zellfertiger. Wir können das. Wir müssen nur uns hinsetzen und sagen, wie viel wollen wir unabhängig sein, wie viel wollen wir importieren. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, gerade bei LFB, und das wäre jetzt nicht als Aussage, sondern als Frage formulieren, wollen Sie als Gesellschaft 100% bei Ihren Stromnetz, bei Ihren Stationärspeichern, die vielleicht das Krankenhaus, das Internet verfügbar machen, zu 100% von China abhängig sein? Die Frage kann sich jeder selber beantworten.
Und wahrscheinlich, also Sie haben es ja mehr oder weniger schon so gesagt, aber die Vorstellung, ja, jetzt kommt eine andere Zellchemie und da machen wir alles neu, wahrscheinlich ist es ja illusorisch, weil 95% der Prozesse und der Dinge, die benötigt werden, genau gleich sind zwischen jetzt, was weiß ich, einer Lithium- oder Natrium-Ionen-Batterie. Und nur die 5% Unterschied, die machen es dann auch nicht aus.
Genau, ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Das Investment für eine Fabrik ist zwischen 60 und 120 Millionen Euro pro Gigawattstunde Jahresproduktionskapazität. Hm. Für Europa brauchen wir 1,1 bis 1,3 Terawattstunden. Das heißt über 1000 Gigawattstunden. Jetzt nehmen wir den niedrigen Wert, multiplizieren 1000 Gigawattstunden mal 60 Millionen Investment. Wenn dieses Investment getätigt wurde, wird niemand sagen, oh, ich sperre die Fabrik zu, baue daneben die neue Fabrik mit der neuen Technologie. Das heißt, wir werden auch nicht diese Disruption sehen, weil allein die Investments, die jetzt in die Lithium-Ionen-Batterie und Lithium-Ionen-Batterie-Fertigung getätigt wurden, sich noch rentieren müssen. Gleichzeitig werden natürlich neue Technologien kommen, aber ich glaube, wir brauchen klassische Lithium-Ionen-Batterie-Fertigung. Vielleicht können wir es Advanced oder weiterentwickelte Lithium-Ionen-Batterie-Fertigung in Europa nennen, weniger Energieverbrauch, nachhaltigere Rohstoffkreisläufe, digitalisiert, dass wir das Beste für den Kunden rausholen, aber ohne klassische Lithium-Ionen-Batterie-Zellfertigung werden wir nicht wirklich bestehen in den nächsten 10, 20 Jahren.
Das deckt sich ja dann auch mit den Aussagen von Herrn Fichtner aus dem letzten Podcast. Jede neue Zelltechnologie muss sich auch erstmal benchmarken gegen die aktuelle, die halt hochindustrialisiert ist und die auch verstanden ist und ja, wo alles, wo die Rohstoffe und Prozesse verfügbar sind. Und wahrscheinlich wird es deswegen ja nie diesen krassen Cut geben, dass jetzt von heute auf morgen eine ganz andere Zellchemie dominiert. Ich erinnere mich noch an eine Aussage, ich glaube, es war von einem Vorstandsvorsitzenden eines süddeutschen Autobauers, bin mir aber nicht ganz sicher, aber es war so sinngemäß, dass man nicht in Zellfertigung investieren wollte, weil das wird Commodity, das kaufe ich am Markt ein, das ist natürlich doch so gekommen, das stimmt, aber dass es deswegen sinnlos ist, sich dasselbe draufzusetzen, weil man stellt auch nicht die eigenen Schrauben für sein Auto her, die kauft man halt auch ein. Was man da ein bisschen vergessen hat, ist dann der Wertschöpfungsanteil der Batterie, dass der halt weiterhin der größte ist. Und ob ich jetzt meinen Motor dann selber einkaufe oder selber baue, das ist dann doch schon ein Unterschied. Und das war auch eine der Begründungen, warum man dann diese eigene Zellfertigung nicht mehr fortgeführt hat. Und es gab ja mal eine Zellfertigung in Sachsen, die dann mit dem letzten Smart dann geendet ist, mit dem vorletzten. Und ja, wenn wir jetzt mal so anschauen, die aktuellen Projekte in Europa schauen ja auch nicht gerade so richtig leuchtend aus. Da wurde viel angekündigt. Viele sind wurden zurückgefahren Oder storniert. Northvolt ist jetzt, glaube ich, gerade das bekannteste Beispiel, die wahrscheinlich abgewickelt werden. Vielleicht findet sich ja noch jemand. Aber obwohl ja eigentlich der Bedarf ist, in Europa Zellen zu produzieren und das auch mit den eigenen Standards zu machen, scheint sich ja dann doch auch die Hersteller nicht so wirklich drauf zu setzen. Also man, da ist dann vielleicht doch wieder dieser kurzfristige Kostenvorteil ausschlaggebender, die Sachen zu importieren, als selber zu machen. Haben Sie da irgendwie noch eine Meinung zu oder eine Einschätzung, warum das so unfassbar schwer ist, hier in Europa eine funktionierende Zellfabrik hinzustellen, die dann auch wettbewerbsfähig ist?
Ich glaube, ein Teil der Antwort war schon in Ihrer Frage, die Kosten. Im Moment ist der Kostendruck in der gesamten Industrie extrem hoch. Und als Projektleiter muss ich auf meine Kosten schauen und dann kaufe ich die günstigsten Zellen. Und das andere Thema ist bei Northvolt, das finde ich super spannend, weil am Anfang haben alle Experten gesagt, Northvolt muss alles machen. Vom Pulver bis zum Recycling muss alles machen. Dieselben Experten sagen jetzt, oh, Northvolt hat sich übernommen, die hätten sich auf Zellfertigung konzentrieren sollen. Wir werden diesen Bedarf in Europa haben und dieser Abschwung des Marktes in Europa für E-Autos und Produkte war nur sehr temporär. Und meine persönliche Meinung ist, dass wir in 18, 24 Monaten die Wachstumsraten wieder steigern werden oder wieder gesteigert sehen werden. Und wir uns dann wundern, warum haben wir vor 18, 24 Monaten die Projekte beendet. Hm. Und man muss sich ja immer vorstellen, in Deutschland reden wir über, wir verkaufen nicht so viel E-Autos. Das muss man jedem Zuhörer und jedem Bürger sagen. Den deutschen Markt ist im Batterieweltmarkt so gering, das interessiert niemanden. Ob jetzt 100, 150, 300.000 Autos in Deutschland nicht kommen, für CATL, BYD, LG Energy Solutions spielt das keine Rolle am Weltmarkt. Wir haben am Weltmarkt weiterhin Zuwachsraten von über 20-30%. Und wenn man das in nicht in Prozent, sondern in Euro oder Dollar ausdrückt, ist das der schnellst wachsende Markt, den die Welt jemals gesehen hat. Hm. Von dem Prozent her ist Handy vielleicht vergleichbar, nur Handy kostet viel weniger als ein E-Auto. Hm. Das heißt, diese Zellproduktion ist ein riesen Wachstumsmarkt weltweit und wir in Europa haben jetzt Rückschläge erlebt, 1, 2, 3, 4 Rückschläge, aber das Ganze wird weiter wachsen und wird weitergehen. Und das muss man sich eigentlich immer vor Augen halten, bevor man das ganze Thema jetzt durch 2, 3 schlechte Nachrichten beerdigt.
Das ist wirklich eine sehr interessante Perspektive. Also gerade, dass man halt auch mal rauszoomt.
Es ist ja wahrscheinlich auch so, dass in China ja auch sehr stark die Batteriefertigung und Verarbeitung der Rohstoffe gefördert wurde, vielleicht auch subventioniert, höchstwahrscheinlich. Aber dass man da sich auch sehr langfristig aufgestellt hat, weil von heute auf morgen konnten die das auch nicht. Die chinesischen Zellen waren anfangs auch deutlich schlechter als die koreanischen beispielsweise. Und trotzdem hat man es ja geschafft, da aufzuholen oder heute ja in die Pole Position zu gehen. Und vielleicht ist es daher auch notwendig in Europa, das müsste wahrscheinlich EU-weit dann passieren, dass man sehr gezielt und sehr stark das solche strategischen Technologien fördert und da halt auch dran bleibt. Also ich habe auch immer das Gefühl, sobald irgendwo ein bisschen was nicht ganz so gut läuft, dann ziehen an sich alle zurück und das Ding wird beerdigt. Und ich habe ja, bin der Meinung, man hätte Northvolt noch irgendwie retten können, wenn man gewollt hätte, dass da gar keiner sich jetzt gefunden hat und irgendwie sagt, wir kriegen das nochmal hin. Finde ich fast ein bisschen erschreckend an der Stelle, dass das dann jetzt nicht geklappt hat.
Ja, und da bin ich voll bei Ihnen. Vielleicht ein Beispiel, das bei uns nicht so transparent ist. Ich habe 5,5 Jahre in der USA gelebt und Kalifornien ist der größte Betreiber von Batteriespeichern im Netz. Die brechen im Moment täglich Rekorde, wie viel Millionen Menschen ihren Strom aus Batteriespeichern bekommen. Und das ist ein Plan, der wurde 2013 gestartet. Das heißt, die sind jetzt 12 Jahre in dieser Aufbauphase und Kalifornien hat da politische Stabilität reingebracht. Das heißt, in Kalifornien, müssen Sie sich vorstellen, werden jeden Abend 10 Millionen Menschen mit gespeichertem Solarstrom aus Lithium-Ionen-Batterien versorgt. Also hier reden wir noch über die Energiewende und Stationärspeicher sollen das Netz stabilisieren und Erneuerbare in die Nacht transportieren. Braucht man einfach nur mal auf die kalifornische ISO-Seite gehen. California ISO ist der Netzbetreiber. Datenschutz ist dort nicht ganz so hoch. Kann man sich ganz in Real-Time die Daten anschauen, wie viel Strom aus Batterien gehen in Kalifornien rein. Und das ist einfach ein Ausblick, wo wir in ein paar Jahren stehen müssen, wenn wir unser Netz und unseren Ausbau so weitertreiben. Hm. Und diese Stabilität brauchen wir.
Ja, das stimmt. Also ich habe auch das Gefühl, bei uns ist alles immer ein bisschen kurzatmig. Da gibt es keine Pläne, die mal über 10 Jahre wirklich verfolgt werden. Und wenn es mal 2 Jahre irgendwie einen Rückschlag gibt, dass man das dann auch aussitzen kann. Ausblick ist ein schönes Stichwort. Ich frage immer gerne zum Schluss, wo stehen wir denn so in 10 Jahren voraussichtlich?
Also meine Hoffnung als Österreicher, der in Deutschland lebt und der glaubt, dass wir einen starken europäischen Kontinent brauchen, ist meine Hoffnung, dass wir in 10 Jahren 30-50% unserer Batterien in Europa selbst produzieren können, dass wir anfangen, zu einer Kreislaufwirtschaft überzugehen, weil das ist ja das große Thema, das haben wir heute nicht so angeschnitten, aber wie kommen wir bei den Batterien zu einer Kreislaufwirtschaft, bei Lithium-Ionen-Batterien, wie sichern wir uns die Rohstoffe? Und dass wir uns als Kontinent Europa dazu entschlossen haben, uns hier selbst zu versorgen und unsere Unabhängigkeit zu starten. Dass wir in 10 Jahren unabhängig sind, ist unrealistisch. So schnell geht es nicht. Und diese Zeiträume zu realisieren und einen gesellschaftlichen und marktwirtschaftlichen Konsens zu haben, das in Europa aufzubauen, da hoffe ich, dass wir in 10 Jahren soweit sind und die ersten Schritte gegangen sind.
Alles klar, ja, da schauen wir auf jeden Fall mal gespannt drauf. Ich glaube, die gesamte Branche mit erneuerbaren Energien, Batterien, Elektroautos bräuchte jetzt mal die Stabilität und die Planungssicherheit. Und wir werden es natürlich auch weiter verfolgen, wie sich das entwickelt. An der Stelle noch ein kleiner Lesetipp in der aktuellen Ausgabe der Elektroautomobil. Das ist die Ausgabe 03 2025. Da haben wir auch nochmal diese Studie ausführlich erläutert. Da ist auch nochmal ein geschriebenes Interview mit Herrn Lux drin, wo wir noch weitere Punkte besprechen. Und ja, wer sich für das Thema interessiert, da gerne nochmal einen Blick reinwerfen. Ja, dann vielen Dank, Herr Lux, dass Sie hier bei uns im Podcast waren. Uns sehr gefreut. Und auch nochmal ein Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder hier unseren Podcast anhört. Bis dann. Wiederhören.
Ciao.
Wiederhören. Vielen Dank.